Heute zu Gast bei Behind the Sea Alain Blaise. Alain ist Geschäftsführer von PR.com und Brandmacher. Das ist eine deutsche mittelständische PR- und Kommunikationsagentur, die mal mit einem Fokus auf IT gestartet ist in den 90er Jahren und sich später dann über Sportsbrands ausgebreitet hat in einen mehr diversifizierten Bereich. Alain ist wirklich ein Vollblutunternehmer und das merkt man von Sekunde 1, wenn man mit ihm spricht. Er hat ursprünglich mal Physik studiert, das verbindet uns beide natürlich. Und das Motto von PR.com und Brandmacher ist, wir gehen die extra Denkmeile. Also nicht nur die extra Meile, sondern auch die extra Denkmeile. Was das bedeutet, wie man 35 Jahre lang eine Agentur aufbaut, das gibt's alles gleich im Podcast. Ich würde sagen, nicht weiter auf die Folter spannen. Los geht's mit Alain Blaise.
Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea, der Atreus-Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind the Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Alain, herzlich willkommen im Podcast.
Ja, vielen Dank.
Schön, dass ich heute zu Gast sein darf, mitten in München am Sendlinger Tor seid ihr hier. Erzähl uns doch mal, wer du bist und was du machst.
Ja, wer bin ich? Große Frage, gleich am Einstieg. Also faktisch kann ich sagen, ich bin Franzose natürlich bei dem Vornamen, überrascht niemanden, vermutlich zweisprachig aufgewachsen, habe meine Kindheit und meine Schule und mein Studium in Frankreich verbracht. Direkt nach dem Studium bin ich nach München gekommen, weil ich die große weite Welt bereisen wollte und bin in München tatsächlich hängen geblieben seit vielen Jahren jetzt. Und habe dann hier angefangen mit meinem Job, meinem Business und irgendwann habe ich eine eigene Firma gegründet. Und mache heute PR und Kommunikation seit, soll ich jetzt schon verraten, 35 Jahren.
Oh, 35 schon, ja. Ich habe schon gesehen, online sieht man auch die 25 Jahre gefeiert und 30 und so. Das ist schon phänomenal. Also ich glaube, ein Faktor, über den wir vielleicht später noch ein bisschen sprechen können, ist Ausdauer, die man, glaube ich, als Unternehmer braucht oder die man als generell als jemand braucht, der in einer Leadership-Rolle ist.
Ich traue mich gar nicht, es negativ zu skizzieren, aber tatsächlich ist man oft müde.
Ja.
Und die Energie fehlt. Mhm. Aber diese Perseveranz ist natürlich wichtig, sonst funktioniert es nicht. Und es gibt viele Ebenen dieser Perseveranz, nicht nur für sich selber, nicht nur fürs Unternehmen, sondern auch in der Kommunikation mit Mitarbeitern, mit Kunden logischerweise. Und das ist mit einer der schwierigsten Challenges, die es gibt, glaube ich, für einen Unternehmer.
Mhm. Aber trotzdem, also 35 Jahre, erstmal Respekt. Ich bin noch nicht 35 Jahre, aber ich hoffe, dass ich auch mal eine Profession so lange ausübe. Heutzutage hat man so viele Möglichkeiten und da gibt es ja auch ein Wort dafür, das heißt, glaube ich, Shiny Object Syndrom, dass alle Sachen so interessant aussehen, dass man von Sache zu Sache springen könnte. Mhm. Und das wäre natürlich gefährlich, wenn es keine Leute mehr gibt in Zukunft, die eine Profession so richtig vertiefen und dann Mastery sozusagen erlangen. Gucken wir uns mal an, ein bisschen im Detail natürlich auch, wie du da hingekommen bist. Aber bevor wir das machen, sag uns noch ein bisschen mehr was macht PR.com und was machen Brandmacher und wie hängt das zusammen?
PR.com und Brandmacher waren ursprünglich zwei getrennte Firmen. Das Ganze fing mit PR.com an. PR.com macht PR und Kommunikation, ist ja einfach rauszulesen aus dem Firmennamen. Wir sind fokussiert auf IT.
Mhm.
Warum wir uns so spezialisiert haben, hat sicher einen Grund oder einen einfachen Grund, würde ich mal sagen. Einfach je spezialisierter du bist, desto besser kennst du die Märkte und natürlich die Unternehmen, die dann irgendwann deine Kunden werden sollen und deine Kunden werden. Bei Brandmacher, beziehungsweise Brandmacher kam einige Jahre später, da waren wir der Meinung, wir müssen diversifizieren und uns nicht mehr so sehr auf das Thema IT fokussieren. Wir haben bei Brandmacher dann angefangen mit Sportunternehmen. Wir hatten Kunden wie Quicksilver, Adidas etc. Wow. Das Ganze hat sich dann sozusagen aufgelöst aus diversen Gründen, unter anderem wegen Mitarbeiterproblemen oder Mangel damals auch schon. Mhm. wie auch immer. Heute ist es so, dass wir Brandmacher in PR.com integriert haben, das heißt Brandmacher gekauft haben. Es laufen auch einige Kunden über Brandmacher. Hier wollen wir sehr viel stärker in Richtung B2C gehen. Brandmacher ist eine gesunde kleine Firma, aber wir wollen natürlich auch hier expandieren, weil wir sehen enormes Potenzial auch im Bereich B2C beziehungsweise B2B2C.
Mhm. Verstehe.
Da gibt es einiges.
Aber hast du die beide gegründet? Weil du gesagt hast, gekauft
PR.com. Von mir selber, sozusagen, als Gesellschafter. Ja.
Okay, verstanden. Das heißt, genau, Brandmacher wurde sozusagen später gegründet, um den Fokus IT ein bisschen zu lösen. Mhm. Warum hast du dich zu Beginn für IT entschieden als Fokus?
Das ist sicher historisch zu sehen. Als ich nach München kam, war mein erster Job Redakteur in einer Elektronikzeitschrift. Danach wurde ich Chefredakteur in einer Computerzeitschrift. Und so hatte ich natürlich den Bezug zur IT. Und gerade in den letzten Jahren als Chefredakteur habe ich gesehen, wie die Interaktion zwischen Medien, Unternehmen und Agenturen funktioniert, beziehungsweise eben nicht funktioniert oder zeitweise ziemlich holprig ist. Am Ende des Tages war ich der Meinung, was diese Agenturen produzieren und uns liefern als Medien damals, das kann ich alles viel besser machen.
Ja, genau. Sehr gut.
Ganz einfach.
Echt gut, ja. War das damals ein Feld, wo man viel Konkurrenz hat oder was sehr crowded war? Weil, also ich frage mich immer, man soll ja am Anfang eine Nische wählen. Ihr sagt ja auch zum Beispiel Punkt 1 als Tipp, schärfe dein Profil als Unternehmen. Das hast du ja dann selbst sozusagen auch gemacht. Du hast Kommunikation, PR für IT gemacht. Hm. War das damals ein Feld, was stark umworben war oder eher weniger stark?
Na, ich glaube, wir müssen es ein bisschen anders betrachten. Der Markt war wahnsinnig, war rasend furios, der IT-Markt. Mhm. Es ist alles entstanden, Netzwerke sind entstanden, Internet kam ein bisschen später, aber Ethernet ist entstanden. Es ging viel um Unix und Großrechner und Minicomputer und all diese ganzen Dinge. Also es war alles sehr dynamisch.
Ja.
Und ich glaube, inmitten dieser Dynamik, so ein dynamischer Markt verträgt eigentlich alles Mögliche und sehr, sehr viele Anbieter. Aber tatsächlich war es so, dass es natürlich sehr viele PR-Agenturen gab, die einen, ich würde mal sagen, ich will nicht über die Wettbewerber damals schimpfen, aber die, sagen wir mal, verbesserungswürdigen Job hätten machen können. Vielleicht kann man da auch nochmal ins Detail gehen.
Ja.
Es gab aber auch viele Werbeagenturen, die der Meinung waren, okay, wir nehmen PR als Add-on mit, können wir auch noch Geld verdienen.
Mhm.
Und die Ergebnisse dieser Werbeagenturen waren natürlich grauenhaft.
Mhm.
Sorry, wenn ich das so sage.
Nö, kann man schon ehrlich sagen. Also ist ja deine Meinung.
PR hat mit Werbung einfach überhaupt nichts zu tun. Das müssen Unternehmen verstehen. Und Punkt.
Ja, kannst du da kurz sagen, was der Unterschied ist zwischen Werbung und PR?
Ich glaube, da gibt es auch viele Bücher darüber.
Ja.
Ne? Ich denke, die PR arbeitet auf einer ganz anderen Ebene. Die PR schafft sozusagen den Nährboden für Kommunikation, für Branding, für Visibility. Das kann Werbung sicher auch machen, aber Werbung ist sicher ein Tick, ich sag's mal so, intravenöser.
Okay.
Man will schnell Ergebnisse sehen mit der Werbung. Wenn ich eine Werbung schalte über ein Produkt als Beispiel, dann erwarte ich, dass da gekauft wird und dass der Markt schnell reagiert. In der PR ist es anders. PR ist durchaus eine, kann man sagen, langfristige Angelegenheit, wenn wir über Branding-Aufbau reden, was ja ein Großteil der PR ist, etc.
Mhm. Branding ist ja auch irgendwie Sales, aber viel skalierbarer, oder?
Ja, ich würde sogar anders darstellen. Branding ist mittelbarer.
Mhm.
Branding ist langfristig und mittelbar. Ich kann nicht von heute auf morgen sagen, hey, ich entwickle eine Brand und da ist sie und frisst das Markt. Das funktioniert natürlich nicht. Ne?
Mhm.
Ich muss letztlich schauen, dass ich eine Brand im Markt, ich sag's mal so, insinuiere und nahe bringe. Und das ist natürlich keine Aufgabe für einen Tag.
Das stimmt, ja. Ich glaube, wenn man an Branding denkt, denkt man hauptsächlich an Farbe und an Logos und so an, also so Corporate Branding im Sinne von das, was man sehen kann. Was würdest du da jetzt noch alles ergänzen?
Sehr viel. Zumal sich das ganze Thema Kommunikation, also auch Branding, deutlich verändert hat in den letzten Jahren und noch viel deutlicher verändern wird. Es geht natürlich vor allem darum, Du hast recht, das ist aber eher der kosmetische Ansatz. Klar, tolles Logo, tolle Farbe. Es geht um den Spirit, um die Seele eines Unternehmens, das rüberzubringen. Und jetzt kann man sich überlegen, was ist die Seele eines Unternehmens? Alles Mögliche natürlich. Heutzutage übrigens, da gibt es auch viele Studien drüber, nicht nur ein Produkt oder eine Visibilität in den Medien, sondern auch, wie geht ein Unternehmen mit Mitarbeitern um? Also diese ganze ESG-Story dahinter spielt auch eine Rolle. Ich weiß von einer Studie, wo, schon ein paar Jahre her allerdings, der Markt, also Konsumenten, tendenziell lieber bei Unternehmen kaufen, die eben sehr stark die Themen Social und Compliance, Environment und so weiter, wo diese Themen eine Rolle spielen.
Macht Sinn. Wenn man sich jetzt, ohne dass du jetzt da eure Geheimnisse sozusagen rausgibst, aber wenn man sich mal Gedanken machen will, so was ist ja diese Seele, was du gesagt hast, eines Unternehmens, wie geht man denn da eigentlich vor? Also wie findet man denn seine Brand sozusagen?
Große, gute Frage. Ja. Wie findet man eine Brand? Ich glaube, die erste Frage ist, was will ich eigentlich? Und du hast ja vorher schon kurz angesprochen, wo ist Platz im Markt? Ich weiß gar nicht, ob das unbedingt ausschlaggebend ist übrigens. Das sollte nicht der erste Gedanke sein. Der erste Gedanke ist, was ist spannend für mich? Was bewegt mich? Und wie kann ich das umsetzen? Dann kommt die erste Frage, was will ich eigentlich? Und dann kann man eben analytisch strukturiert vorgehen und seine Brand entwickeln. Und bei jedem dieser Schritte einfach nochmal rückversichern, stimmt es, was ich hier entwickle? Stimmt die Richtung? Stimmt der Inhalt?
Okay.
Und im Fall PR.com kann ich vielleicht sagen, die Brand war sehr schnell gefunden, weil die Motivation, PR.com zu gründen, war ja, das kann ich alles besser. Also war das Wesen von PR.com, dieses Thema Excellence, was wir heute immer noch haben, nach 35 Jahren, wir sagen Excellence in Communications, das ist, was wir wollen. Und ich glaube, oder bin mir sehr sicher, wir haben da auch sehr viel Feedback von Kunden und von Medien vor allem. Das funktioniert, so werden wir gesehen und so können wir uns absetzen vom Wettbewerb und von 95% des Wettbewerbs.
Sehr schön. Ja. Also Glückwunsch erstmal, sehr cool. Wie gesagt, finde ich sehr beeindruckend, wenn man sowas so lange Zeit aufbaut. Was hast du denn, also bevor du Redakteur warst, was hast du mal studiert?
Physik.
Das ist natürlich etwas, was uns ja auch verbindet. Ich habe ja auch mal Physik studiert.
Oh, wunderbar.
Und beide sind wir exzellente Physiker geworden.
Genau. Ein Traum war natürlich die Forschung damals, aber offenbar sind die Wege ganz woanders hin.
Genau, ja. Aber ist ja auch nicht schlecht. Ich meine, irgendwann hast du ja gerade eben gesagt, braucht man auch die Analytik und die Strukturiertheit, um so eine Brand dann aufzubauen. Und das, glaube ich, da hilft einem das dann.
Ich denke mal, wie immer wieder, PR ist ja, nochmal einen Schritt zurück, PR ist ja so ein bisschen eine diffuse Geschichte, man weiß nicht genau, was das heißt. Ich habe es bis heute nicht geschafft, meiner Familie zu erklären, was ich mache. Oder vielleicht haben sie es nicht verstanden, ich weiß es nicht, habe es nicht gut genug erklärt. Das heißt, letztlich, es gibt ja auch keine Berufsbezeichnung, beziehungsweise jeder kann PR-Mann oder Frau werden. Und am Ende des Tages habe ich ein Sammelbecken an Leuten, die PR macht, was gut ist. Viele können es sehr gut machen. Was ich aber sehe, ist, dass dieser wissenschaftliche Ansatz oder dieser analytische, strukturierte Ansatz, über den wir gerade reden, der fehlt sehr oft, leider Gottes. Könnte auch die PR gut vertragen.
Verstehe, ja.
Und die Kommunikation gut vertragen. Und wenn wir, du hast ja die Fragen in diese Richtung schon gestellt, wenn wir über Vorgehensweisen reden und wie entwickle ich irgendwas, da muss ich einfach analysieren, sortieren, strukturieren, deduzieren. Gibt es den Begriff überhaupt? Deduct.
Ich gucke mal nach dann.
Etc.
Ja.
Sehr. Daher denke ich mir, Physiker kommt in die PR, es funktioniert gut, macht Spaß.
Total, ja, kann ich auch nur sagen. Also schaut euch links und rechts um, da geht mit dem Toolset geht auf jeden Fall viel. Ja, gucken wir uns mal an. Also wie ist dann die Gründung? Du hast irgendwann gesagt, okay, ich kann das besser. Und wie fängt es dann an? Wie hast du dein erstes Projekt gekriegt? Wie hast du dann gegründet? Erzähl da mal so den ganz Early Stage sozusagen.
Zuerst mal habe ich ein halbes Jahr Urlaub gemacht.
Halbes Jahr Urlaub, schreibe ich mir auf.
Und bin ein halbes Jahr nach Asien, um einfach mal wegzugehen von dem Wahnsinn der Medien damals. was nicht stimmt, es hat sehr viel Spaß gemacht. Aber es war halt auch viel Arbeit immer wieder. Ja. Und zum Thema Firma gründen vielleicht nochmal als Klammer. Ich glaube, es ist so eine Selbstverständlichkeit, was bewegen zu wollen, egal ob ich Unternehmer bin oder nicht. Also auch als Angestellter war mir wichtig, Dinge zu ändern, zu verbessern, zu bewegen. Mhm. Das heißt, ich habe immer sehr viel Zeit für meine Arbeit investiert. Mhm. Und das hat Spaß gemacht. Mhm. Aber irgendwann fehlt vielleicht auch die Energie. Also halbes Jahr Urlaub und bin zurück und habe offiziell PR.com gegründet. Mhm. Klassischerweise im Schlafzimmer.
Perfekt.
Oder Garage gibt es natürlich auch.
Ja.
Klar. Hab dann mit einer Bekannten zusammen ein Büro gemietet. Mhm. In Grevelfing damals oder in Lochham. Das ist in der Nähe von München hier. Und so fing das an und ich hatte weder Kunden noch Geld.
Mhm. Wie die meisten eigentlich am Anfang.
So, aber Mietausgaben.
Stimmt, ja.
Glücklicherweise kam dann per Zufall mehr oder weniger, wir können jetzt darüber reden, ob das Zufall war oder nicht, kam ein erster ziemlich großer Kunde auf mich zu, den ich gar nicht kannte. Ich kannte die Firma gar nicht, Datenbankkunde. Mhm. Und der von heute auf morgen alle Probleme gelöst hat, beziehungsweise finanziellen Probleme.
Okay, was meinst du mit, der kam auf dich zu? Also einfach dann.
Das ging über einen früheren Kollegen, der meinte, hier ist eine Firma, die braucht PR, du machst doch PR jetzt.
Ah, okay. Also
und dann so die Referenz.
Genau. Ja, weil ich finde es immer interessant, so herauszufinden, wie gewinnt man die ersten Projekte, wie macht man das erste Geld. Man muss ja Klinken putzen, auch ein bisschen am Anfang. Aber so Kontaktnetzwerk ist dann eigentlich schon auch essentiell, oder?
Ja, wahrscheinlich willst du das auch hören. Ich muss dich ein bisschen enttäuschen, weil wir haben immer wieder diese Seite Networking und Leute ansprechen etc. Natürlich sehr viel Energie da reingesteckt. Mhm. Bis heute ist es so, dass wir unsere Kunden nicht über diesen Weg gefunden haben.
Ah, okay.
Es kam sehr viel über von uns nicht steuerbarer Mund-zu-Mund-Propaganda. Und ja, gerade am Anfang habe ich alle meine Kontakte angeschrieben. Ich hatte ja viele Kontakte als Chefredakteur einer IT-Zeitschrift. Habe all diese Leute angeschrieben, habe mich getroffen. Hat alles nicht funktioniert. Es kamen am Anfang Firmen, die ich nie kannte und die irgendwie zu uns kamen.
Okay.
Ist das jetzt Glück oder was auch immer? Ich weiß es nicht, aber so war's. Mhm. Wir haben dann auch immer wieder versucht, Sales-Aktivitäten zu formalisieren. Mhm. Das haben wir auch viel Geld investiert in alle möglichen Maßnahmen. Wir hatten auch schon Sales-Leute, die nichts anderes getan haben. Das hat dann zwar irgendwann schon ganz gut funktioniert, aber ich glaube, wenn wir uns am Ende des Tages diese Geschichte anschauen, dann hat das Thema Mund-zu-Mund-Propaganda mit Abstand die wichtigste Rolle gespielt.
Interessant.
Und da können wir über Branding nochmal reden. Mhm. Ist ja nichts anderes. Man wird ja nicht weiterempfohlen, weil man irgendwie eine diffuse Entität ist.
Ja, ja, total.
Sondern weil diese Essenz oder dieser Spirit oder dieser Geist erkannt wird vom Markt.
Verstehe ich. Okay. Ist interessant. Dennoch muss man wahrscheinlich schon auch natürlich mit vielen Leuten sprechen, damit Leute auch dann dich im Kopf haben und dich weiterempfehlen. Also klar, aber ist interessant, ja. Okay, ich glaube, das ist sehr interessant. Erzähl noch mal ein bisschen, wie ging es dann weiter? Also so vielleicht so die Meilensteine, die du hervorheben würdest der letzten 35 Jahre. Was sind so die großen Themen?
Es ging ab Anfang an dann ziemlich regelmäßig linear bergauf mit Anzahl der Kunden, mit Networking, mit Medien. Für uns war das Networking mit den Medien natürlich eminent wichtig, logischerweise als PR-Agentur. Mit Umsatz etc. Irgendwann gab es dann eine heftige Delle oder einen Einbruch. Das war 2001, glaube ich. Das war so ein bisschen der Showdown der New Economy. Mhm. Und damals sind uns 10 oder 15 Kunden weggebrochen oder haben ihre Rechnung nicht mehr bezahlt. Mhm. Und ich musste, damals waren wir schon über 20 Mitarbeiter, und musste die Hälfte ungefähr entlassen.
Okay.
Das war nicht lustig. Es fehlte auch an finanziellem Puffer, sodass ich Privatgeld einschieben musste. Damals habe ich mir geschworen, nie wieder. Ich habe viele, viele Tage und Wochen nicht geschlafen. Das ist kein netter Zustand. Und das war so ein bisschen Wake-up-Call. Nochmal mehr Denken noch mal mehr antizipieren. Viele Dinge sind passiert auch neben dieser finanziellen Seite, sondern mehr Bewusstsein für die Mitarbeiter. Es war nicht lustig, 10 Leute oder 12 Leute zu entlassen.
Ja.
Das Bewusstsein ging in die Richtung, dass wir als Führungskräfte durchaus auch eine soziale Verantwortung haben. Nicht nur für unsere Mitarbeiter, aber maßgeblich schon mal. Und das hat sich bei mir sehr stark entwickelt, diese Wahrnehmung. Und wir haben in der Folge sehr viele Dinge in diese Richtung entwickelt.
Mhm. Glaubst du, dass durch jetzt auch die steigende Medienpräsenz von Leuten, die Geschäfte führen, das wird ja immer mehr, in den USA sieht man es schon, da wurde es sogar sehr, sehr groß jetzt jüngst, da gibt es Leute, die Geschäfte führen, die mischen jetzt in der Politik mit. Glaubst du, dass dadurch diese soziale Verantwortung noch mehr steigt und dass das zu einem der Hauptteile wird oder schon ist?
Schwierige Frage, beziehungsweise schwer zu beantwortende Frage. Ich glaube, je präsenter diese Executives oder die Wirtschaft in den Medien ist, desto mehr Gewicht haben sie natürlich. Die Frage ist nur, was kommunizieren sie in den Markt?
Mhm.
Ich sehe nicht unbedingt das, was ich gerade sehe mit diesen, ja, in den USA, man kann es ja sagen, mit diesen Tech-Giganten.
Mhm.
Es gab ja auch die schöne Rede von Herrn Biden vor ein paar Tagen zum Thema Oligarchie, dass diese Tech-Giganten sonderlich empathisch gegenüber der Menschheit auftreten.
Ja.
Kann ich das so sagen?
Kann man so sagen, ja. Es ist auch, sind sie auch ursprünglich mal nicht gemacht worden für.
Ja.
Ja.
Und Hut ab vor dem Erfolg dieser Leute natürlich. Mhm. Ganz klar, gar keine Frage. Nichtsdestotrotz stelle ich mir eine soziale und nicht nur unbedingt soziale Verantwortung, es geht ja viel weiter, eine Verantwortung als Unternehmer anders vor als diese Tabula Rasa Vorgehensweise.
Nicht gut. Gut, jetzt hatte ich dich unterbrochen. Also du hattest gesagt, nie wieder, als diese Delle sozusagen da war.
Ja.
Jetzt ist ja natürlich 2001 bis 2025 sind ja dann doch noch, ging ja dann noch weiter. Also du hast ja dann weitergemacht und wie ging es weiter?
Es ging so weiter, dass ich entsprechend dann versucht habe, also zunächst einmal mussten wir versuchen, Kosten zu minimieren, etc. Mhm. Die klassischen Wege, und da müssen wir gar nicht groß drüber reden, glaube ich.
Ja.
Aber eben auch einen finanziellen Puffer zu entwickeln und aufzubauen. Das haben wir natürlich im Laufe der Jahre, logischerweise. Wir waren bis auf diesen Einbruch 2001, waren wir, glaube ich, oder waren wir immer eine gesunde Firma, ein gesundes Unternehmen.
Mhm.
Mittlerweile sind wir sehr gesund, sagen wir es mal so. Das ist auch wichtig.
Ja.
Wir haben als Dienstleister vielleicht noch ein paar Eckdaten zu PR.com und Brandmar. Wir sind 45 Mitarbeiter, wir haben ungefähr 40 Kunden. Und das ist natürlich durchaus eine volatile Angelegenheit. 45 Kunden, wenn da 10 gehen, da haben wir ein Problem. Jetzt werden natürlich keine 10 gehen, ohne dass 10 neue dazukommen. Wir sind groß genug mittlerweile und unser Image sorgt dafür, dass wir immer wieder Neuzugänge kriegen. Mhm. Auch sehr gute und wir freuen uns. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
Nee, es ging auf jeden Fall darum, dass wie du weitergemacht hast sozusagen, weil schlussendlich du hast 10 Jahre schon gemacht, schon eine sehr lange Zeit, aber es kommen ja nochmal 25 Jahre dazu.
Genau.
Kostenabbau und dann.
Also inkrementell einfach immer wieder das Bewusstsein geprägt für alle. Ja? Kostensparen ist natürlich die eine Seite, die andere Seite ist einfach Geld beiseite legen sozusagen, ja, und einfach einen finanziellen Puffer aufzubauen. Das haben wir geschafft. Ja, was wollte ich sagen? Es kann natürlich sehr wohl sein, dass wenn einige Großkunden gehen, dass es einen Einbruch, auch ein finanzieller Einbruch darstellt.
Ja, klar.
Und wir sind sehr gut vorbereitet, sagen wir es mal so.
Okay. Und dann kam irgendwann Brandmacher. Wann war das nochmal?
Brandmacher haben wir, Gottes Willen, wann haben wir Brandmacher gegründet, Anfang der 2000er, glaube ich. Aber gegründet, aber eben mit dem ganz anderen, mit der ganz anderen Ausrichtung Richtung Sport damals.
Ja, ist interessant.
Genau.
Okay, also gab es irgendwann wahrscheinlich am ehesten noch da den Moment, wo du gesagt hattest, ich mache was anderes?
Wie ist die Frage gemeint?
Im Sinne von, ich mache nicht mehr die Agentur, es ist, also du sagst ja, man schläft lange nicht teilweise. Und dann, oder hast du irgendwann das Gefühl, nee, ich mache das nicht mehr, ich mache jetzt wieder was anderes?
Nein.
Nee.
Die Frage hat sich gar nicht gestellt. Vielleicht ist man dann auch in so einem Tunnel, ne? Als Unternehmer und stellt diesen, erstens sieht man natürlich nicht außerhalb des Tunnels oder stellt sich nicht eine Ebene drüber.
Ja.
Und dann, und letztlich hat es ja auch trotzdem immer wieder Spaß gemacht.
Ne? Ja. Jetzt im Nachhinein finde ich es lustig, dass du gesagt hast, wie ist die Frage gemeint, weil Frage gar nicht verstanden nach dem Aufhören.
Genau, sehr genau. Gut. Voll der Tunnelblick.
Sehr gut. Echt stark. Also wie gesagt, coole Story. Fangen wir vielleicht mal so ein bisschen auch zu, wie siehst du die Geschäftsführung? Jetzt hat man ja schon gehört, wie gesagt, wenn man gründet und gerade wenn man auch in so einem Umfeld ist wie du, dann ist es natürlich auch sehr anstrengend. Fangen wir vielleicht an mit deinem Pulli. Du hast einen Pulli an, da steht drauf Führungskraft und da zieht, ich glaube, eine Dame ein Pferd, oder?
Genau.
Kannst du das kurz erklären für die Leute, die es nicht sehen?
Extra wegen des Gesprächs heute angezogen, natürlich.
Ja.
Ja, es ist einfach ein Sweatshirt, das Führungskraft bezieht sich halt auf die Person hier, die das Pferd führt.
Ja.
Aber natürlich ist es auch so gemeint, dass
ja.
der Träger in diesem Fall dieses Hoodies auch eine Führungskraft ist.
Ja.
Also was zum Schmunzeln am Ende des Tages. Ne?
Aber die sitzt ja zum Beispiel nicht drauf.
Auf dem Pferd. Ich sitze nicht drauf, aber ich bin auch jetzt nicht der Designer des Hoodies gewesen. Nichtsdestotrotz, es hat sich natürlich viel getan. Und zum Thema, wie agiert man als Geschäftsführer oder als, heutzutage wird man ja sagen, Start-up-Generierer sozusagen. Am Anfang ist eine Idee da, die 100% deiner Motivation und deiner Kraft annimmt. Und du hast nichts anderes im Kopf als diese Idee. Mhm. Und alles wird dieser Idee untergeordnet.
Mhm.
Das heißt, man könnte sagen, man geht da ziemlich, um beim Tunnel zu bleiben, ziemlich eindimensional vor und vielleicht sogar ein bisschen naiv, weil eine Firma ist natürlich mehr als eine Idee.
Mhm.
Eine Firma muss sich entwickeln. Es gibt plötzlich ganz viele Parameter, nicht nur mehr eine Idee, eine eindimensionale, sondern Parameter. Plötzlich gibt es Mitarbeiter. Wie führe ich Mitarbeiter?
Mhm.
Ich habe keine Ahnung. Woher soll ich das gelernt haben? Klar, als Chefredakteur hatte ich 5 Mitarbeiter damals in dieser Redaktion. Weiß nicht, ob ich da wirklich viel gelernt habe. Was Mitarbeiterführung betrifft, letztlich hatte ich auch viele Chefs, die sich darum gekümmert haben. Und plötzlich kriegt man ein Bewusstsein dafür. Hoppla, die Welt ist ja nicht eindimensional, sondern noch mehr Dimensionen. Und da muss man sich zuerst mal zurechtfinden. Und ich glaube, ich habe sehr viel damals 2001 gelernt, was diese Dimensionen betrifft. Und heute würde ich sagen, wenn was meinen Job ausmachen würde, ewiges Lernen. Und ich glaube, wenn man aufhört zu lernen, beziehungsweise wenn die Bereitschaft aufhört, dass man was lernen will, dann sieht es kritisch aus.
Mhm. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, etwas, was hier auch immer wieder unterstrichen wird in dem Podcast.
Mhm.
Wenn man die Charaktereigenschaft nicht für sich entdecken kann oder entwickeln kann, dann nicht nur im C-Level, dann wird es generell natürlich sehr schwierig, weil man irgendwann auch einfach dann in der Zeit natürlich stehen bleibt. Was auch nichts Schlimmes ist. Ne? Es gibt die Amish-People, die sind auch in der Zeit stehen geblieben, aber ich glaube, das ist ein anderes in der Zeit stehen geblieben. Die entwickeln sich halt in ihrer Zeit sozusagen weiter. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Teil.
Wenn ich schnell unterbrechen darf, völlig richtig. Aber am Ende des Tages geht es ja um die bewusste Entscheidung für irgendwas.
Mhm.
Und was ich meinte, ist eher, es passiert irgendwas unbewusst, beziehungsweise ohne die Möglichkeit, dass ich selber agieren kann oder eingreifen kann.
Mhm.
Und ich denke mal, wenn wir von Amish People reden, die haben eine bewusste Entscheidung getroffen. Ist die gut oder nicht? Egal.
Mhm.
Spielt keine Rolle.
Mhm.
So, und eben als Unternehmer will ich natürlich auch bewusste Entscheidungen treffen.
Mhm.
Beziehungsweise sie so lange steuern können und beeinflussen können wie möglich, so lange wie möglich.
Mhm. Wenn jemand bei euch so ein bisschen auf der Website unterwegs ist, dann findet man irgendwann das Zitat oder den Slogan, wir gehen die extra Denkmeile.
Hm.
Was bedeutet das?
Ach, denken ist ja so ein großes Thema. Wir gehen die extra Denkmeile. Ich denke mal, es muss mehr gedacht werden.
Mhm.
Überall.
Mhm.
Und wenn ich von Excellence in Communications rede versus, ich sag mal, Mittelmaß, das betrifft nicht nur die PR, sondern es betrifft alle möglichen Unternehmen. Ich glaube, wir schöpfen unsere Denkfähigkeit bei weitem nicht aus. Und wir sollten es, weil es so wichtig ist, dass wir A, uns richtig positionieren, B, richtig auf die Märkte zugehen. Und ich glaube, da könnten viele Unternehmen noch viel, viel mehr erreichen. Und ich glaube, wir haben nochmal Einflussfaktoren heutzutage, die ganz anders sind als früher. Wir reden über eben, wir haben ja gerade über soziale Verantwortung gesprochen. Wir reden über Nachhaltigkeitsaspekte heutzutage. Wir reden über Klima, ob man da jetzt dran glaubt oder nicht. Der Wissenschaft ist es egal oder der Wahrheit, ob man ans Klima oder an Klimawandel glaubt oder nicht. Also das sind alles Aspekte, an die man heute denken muss. Das heißt, auch die muss ich mit einbeziehen. Das tun auch viele Unternehmen, vielleicht oft nur kosmetisch oder Greenwashing-mäßig, wie man, wenn man so will.
Ja.
Nichtsdestotrotz wird die Welt komplexer.
Mhm.
Und nicht nur da, wir haben durch das Internet und E-Business haben wir heute, hat jedes Unternehmen heute in Deutschland, das früher vielleicht seinen Bereich hatte, wo es glücklich war und seine Produkte absetzen könnte. Heute habe ich Wettbewerber aus Indien und China. Es wird so viel komplexer und so viel schneller. Schau dir die Innovationszyklen an. Schau dir die Produkte in einem bestimmten Marktsegment an, die sich immer ähnlicher werden.
Stimmt. Mhm.
Dann gibt es, wenn wir über Branding reden, plötzlich einen Einflussfaktor, den ich gar nicht mehr kontrollieren kann. Mhm. Unternehmen können teilweise über ihr Branding entscheiden und das kommunizieren, aber plötzlich macht sich eine soziale Welt autonom und entscheidet mit über dein Branding, was früher so auch nicht war. Mhm. Das heißt, die Welt wird komplexer, nochmal multidimensionaler und ich glaube, da müssen wir einfach nochmal mehr denken und überlegen, wie wir uns als Unternehmen positionieren und was wir mit uns selber machen und was wir erreichen wollen.
Der Denkprozess ist ja was man heutzutage eigentlich schwierig machen kann, weil man ständig irgendwo was machen könnte. Man hat so viele Kanäle, die einen vorschlagen, was man machen könnte.
Ja.
Zum Beispiel Outlook oder E-Mail-Postfach schlägt einem vor, was man heute machen könnte. Natürlich auch Mitarbeiter, Kunden. Jeder schlägt einem irgendwie vor, was man machen könnte. Wie schaffst du dann noch genügend Denkzeit zu haben in der Woche?
Die Frage hätte ich lieber nicht gehört, weil man ist schon sehr getrieben durch das Operative.
Hm.
In meinem Fall, ich habe eine Co-Geschäftsführerin, Martina Jabacher, die seit demnächst 6 Jahren dabei ist, die mir sehr, sehr geholfen hat, diese Firma voranzutreiben.
Mhm.
Und sie übernimmt mehr und mehr die ganze operative Seite, sodass ich mich ein bisschen mehr zurückziehen kann und mehr über diese ganze Denkarbeit oder in diese Denkarbeit rein kann.
Mhm.
Ich sage das hätte ungern, aber ich hatte mal eine Freundin, die sagte, Denken tut weh. Und ich glaube, da ist ein bisschen was dran. Ne? Und Denken ist sich selbstverständlich. Man muss sich hinsetzen, konzentrieren. Das erfordert viel Energie. Und aufhören zu denken fällt einem sehr leicht. Immer wieder. Also man darf sich da nicht ablenken lassen. Und das betrifft natürlich nicht nur mich, das betrifft alle. Das heißt, immer wieder das Bewusstsein zu haben, Dinge besser zu machen. Und da sind wir auch schnell wieder in dieser Excellence-Seite, wie wir uns positionieren. Das erfordert viel Disziplin.
Mhm. Ich glaube, wenn das jetzt einige draußen gehört haben, die werden sagen, was, denken, aufhören, das fällt mir gar nicht leicht. Ich liege mal abends, nachts da und denke die ganze Zeit. Das ist aber anders. Ne? Nachdenken oder die Gedanken sozusagen, wenn man Gedanken im Kopf hat, ist nicht gleich denken, oder?
Ich glaube, ich würde das auch unterscheiden tatsächlich. Ja? Mhm. Klar, also je relaxter man ist, desto tollere Ideen entwickeln sich im Kopf. Ich glaube, da sind wir uns alle einig.
Mhm. Vielleicht noch so zum Abschluss, wir kommen langsam schon zum Ende vom Podcast. Wenn du so auf deine Herausforderungen blickst in der Geschäftsführung, was sind vielleicht noch so ein paar Learnings aus diesen 35 Jahren oder aus dieser Zeit, die du jetzt Brandmacher und PR.com aufgebaut hast, die du unseren Zuhörenden mitgeben könntest?
Erstens mehr denken.
Ja, der ist auf jeden Fall, ja.
Die größte Herausforderung für mich persönlich war nie die finanzielle Seite. Wie gesagt, wir sind ein gesundes Unternehmen, das hat sehr gut funktioniert. Natürlich habe ich das alles nicht mitentschieden, sondern die gesamte Belegschaft. Und ich bin sehr stolz über alle, die da sind. Die schwierigste Sache war immer tatsächlich die Mitarbeiterführung für mich.
Mhm.
An dieser Stelle bin ich auch nochmal froh, dass Martina da ist und mich hier sehr, sehr stark unterstützt. Für mich gab es immer so die zwei Aspekte. Erstens das Thema Excellence pushen, die Leute motivieren, was zu tun und nochmal besser zu werden jeden Tag, was ja auch mein Bestreben ist. Auf der anderen Seite geht es darum, nochmal mehr Empathie zu entwickeln für jede einzelne Mitarbeiterin und jeden einzelnen Mitarbeiter. Und es ist so ein Spannungsfeld, das gar nicht so einfach ist, auf die Reihe zu kriegen. Da wünsche ich mir, dass ich im Laufe der Jahre vielleicht nochmal eine bessere Balance gefunden hätte. Vielleicht fällt das anderen einfacher. Also nochmal mehr, ja, Empathie klingt so ein bisschen merkwürdig, aber nochmal mehr auf die einzelnen Mitarbeiter eingehen. Auf der anderen Seite noch mehr das Thema unserer eigenen Positionierung pushen. Mhm. Und pushen heißt ja immer, wie weit gehe ich mit pushen und vorgeben und machen. Irgendwann kommt halt der Rand des Tisches.
Ja.
Und dann war alles pushen umsonst.
Mhm.
Ist das verständlich, was ich sage? Also dieses Spannungsfeld zwischen diesen zwei wichtigen Dingen und die Belegschaft war mir immer am wichtigsten. Mhm. Und wir haben auch übrigens sehr, sehr viel faktisch getan für die Belegschaft. Ich glaube, ich habe es vor dem Gespräch schon angesprochen, das Thema Vertrauensurlaub, das Thema natürlich Homeoffice in aller Munde heutzutage, das Thema flexible Arbeitszeit. Das heißt, jede eigene Kollegin ist für sich selber letztlich verantwortlich und kann entscheiden, was sie tut. Diese Freiheit ist toll und wichtig und das wollten wir auch immer machen und geben. Also je glücklicher ein Mitarbeiter ist und eine Mitarbeiterin, desto glücklicher ist am Ende des Tages natürlich auch der Kunde und auch der Chef logischerweise.
Ja, klar, speziell in deinem und auch in unserem Gewerbe auch. Ja.
Genau, also Beratung ist natürlich nochmal was anderes als Schrauben zu verkaufen. Ich will keinem zu nahe treten. Und das hat übrigens zu gigantischen Erfolgen geführt, diese Art und Weise des Vorgehens und des Wirtschaftens. Nicht nur, dass wir Mitarbeiter haben und vielleicht der Kontext nochmal, wir sind eine PR- und Kommunikationsberatung, das heißt, diese Branche ist schon sehr, sehr volatil, was Mitarbeiter betrifft. Mhm. Wir haben Leute, die seit Ewigkeiten dabei sind und wir haben so gut wie null Fluktuationen. Bis auf Ausnahmen logischerweise.
Okay.
Das Gleiche gilt bei Kunden. Wir haben Kunden, die seit 15, 20, 25 Jahren dabei sind und sehr, sehr große Unternehmen, internationale Konzerne. Und ich denke, das ist durchaus, können wir durchaus als Erfolg bezeichnen.
Definitiv. Herzlichen Glückwunsch und schön auf jeden Fall, dass du das mit uns geteilt hast und dass du dabei warst.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Ich freue mich auf jeden Fall auf Feedback. Vielleicht gibt es ja auch von euch ein bisschen Feedback, dann gerne in die Kommentare der Episode. Das geht auf Spotify oder einfach direkt in den Kanal. Das geht auf allen Plattformen. Ihr könnt uns aber auch einfach schreiben. Ich werde unsere beiden Profile unten verlinken, wenn das für dich in Ordnung ist.
Klar.
Und dann können die Leute natürlich auch nach der Episode jetzt oder auch schon vor der Episode, ich weiß gar nicht, wie ihr das macht, auf unseren Seiten unterwegs sein. Und wir freuen uns über Kritik und Feedback. Das freut mich immer sehr. Dieser Podcast ist ja nur möglich, weil es Atreus gibt und ich bei Atreus sonst natürlich auch neben meinem Berufshobby hier tätig bin. Sprich, wenn euch die Fragestellung rumtreibt, habe ich die richtigen Leute zur richtigen Zeit im Unternehmen. Das kann ein Kompetenzthema sein, das kann aber auch schlichtweg ein Ressourcenthema sein. Dann kommt auf mich zu, wir können einmal sprechen, manchmal dauert es auch nur eine halbe Stunde und dann können wir dieses Problem einmal ein bisschen in einen Rahmen setzen. Und wenn wir euch dann helfen können, freue ich mich natürlich sehr, aber manchmal hat auch das Gespräch schon geholfen und ihr findet intern oder im eigenen Netzwerk eine Lösung. Interim Management strategisch einzusetzen, empfehle ich immer sehr, im Gegensatz zu reaktiv. Reaktiv ist immer ein bisschen schwieriger, weil dann ist man schon seinem Ergebnis ein bisschen ausgesetzter. Strategisch kann man immer noch ein bisschen mehr bewegen, genauso wie man es auch im strategischen PR- und Kommunikationsrahmen machen kann. Da kommt gerne auf mich zu. Wie gesagt, LinkedIn ist unten drin. Ich freue mich auf jede Anfrage und auf jeden Kommentar. Und Alain, ich freue mich aufs nächste Gespräch.
Wunderbar, ich ebenfalls. Vielen Dank.